Ja, Jesus, in dieser Welt von Nacht und Dunkel, da hast du deine Gemeinde hineingestellt, als das Licht, scheinend wie Lichter in dieser Finsternis. Lass auch heute Morgen etwas von dem Licht, das du uns geschenkt hast, sichtbar werden. Auf dem Weg zu dir bist du uns, wie wir gesungen haben, in deinem Reich mit auf deinem Throne sitzen lässest. Und so danken wir dir für deine Berufung und Erwählung und danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Schließe uns zusammen in deinem Frieden und segne uns. Segne den Bruder, der uns dient, und gib jedem Einzelnen das, was er braucht. Hochgelobt seist du, Vater, im Namen Jesu, und Dank sei dir. Amen.
Amen.
Ja, und jetzt ist Bruder Ullmann dran. Guten Morgen, liebe Brüder. Zuerst dürfen wir uns von Herzen freuen und unserem Gott und Vater dankbar sein, dass wir 8 Tage hier in dieser Bruderschaft unter seinem Wort zusammen sein dürfen. Auch in der Gewissheit, dass wir alle aus dem Tod in das Leben geführt worden sind, dass wir alle zu Trägern des Geistes bestimmt sind und dass wir alle miteinander eine Berufung haben, eine Berufung als Glieder an dem Leibe des Christus zu fungieren. Das ist also Grund und Ursache, jeden Tag neu unserem Herrn zu danken in jeder Situation, weil das ungewöhnliche Herrlichkeit einschließt. Die allerhöchste Majestät ist der Vater und der Sohn. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir zu ihm gehören als Majestäten. Liebe Geschwister, mir fällt es schwer und doch muss ich es sagen, ich habe also heute Morgen lauter lichtvolle Majestäten vor mir. Auch sie sitzen neben Majestäten. So gewaltig ist der Ruf Gottes. Und das allein regelt schon den Umgang, sollte den Umgang regeln, wie wir miteinander auch im Alltag umgehen. Wie gewaltig und groß ist das, was Gott uns als Berufene Gottes mit auf den Weg gegeben hat. Unsere Berufung in Christo. Über dieses Thema haben in den vergangenen Jahrzehnten ja so viele Brüder Zeugnis gegeben, dass wir eigentlich gar nicht mehr sehr viel zu sagen brauchten. Aber da wir sehr oft und sehr leicht auch vergessen, was Gott uns anvertraut hat, ist es also notwendig, dass uns eine klare Gottesbotschaft bezeugt wird, was er vorrangig heute und jetzt unter seinem Willen und Wohlgefallen gestellt haben will und dass das zu jeder Zeit unerlässlich und notwendig ist, es zu wiederholen und uns ins Bewusstsein zu rufen. Eigentlich müssten wir über dieses Thema der Gemeinde und ihrer Berufung eine ganze Woche beieinander sein. So unerforschlich, so überwältigend sind die Geheimnisse des Christus und seiner Gemeinde. Es liegen zu diesem Thema 3 Schriftzeugnisse zugrunde. Und die möchten wir nacheinander bewegen und betrachten. Erstens 1. Korinther 1, 26. Zweitens Römer 8, 29. Und drittens 1. Thessalonicher 1, 9-10. Zunächst der erste Punkt. Wir lesen demnächst aus 1. Korinther 1, 26 folgendes. Denn sehet eure Berufung. Liebe Brüder, es gilt immer wieder einmal hineinzuschauen. Um unsere Berufung schauen wir uns an, schauen wir hinein. Was ist es um die Berufung Gottes in Christo eigentlich gestellt? Sehet eure Berufung, Brüder, dass es nicht viel Weise und Gebildete nach dem Fleische sind, nicht viele Vermögensmächtige, nicht viele Edle, nicht viele Vornehme und Wohlgewordene, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen in Schanden demütige, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache und das Unedle, das Unentwickelte des Kosmos und das Verachtete und das Nichtswürdig, was für nichtswürdig angesehen wird, die Einflusslosen, die Unbeachteten hat Gott erwählt, und das, was nicht ist, das Nichtseiende, auf dass er das, was etwas ist, zunichte oder unwirksam mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Denn aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Liebe Geschwister, wenn ich diesen Satz lese, dann muss man ja fast vom Stuhl rutschen, was das bedeutet. Unsere menschliche, erbärmliche Gestalt hat letztlich die eigentliche Existenz in Gott, irdisch und auch geistlich. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Er ist uns von ihm gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Vollerlösung. Eigentlich kann die menschliche Weisheit niemals verstehen, dass ein Künstler das allerschlechteste Material, was es für ihn gibt, heraussucht, um ein Kunstwerk zu bilden. Ich war am Wochenende bei einem Künstler, da habe ich gestaunt. Der hatte Hölzer, die kostbarsten, die allerkostbarsten Hölzer, die Gott auf dieser Erde hat wachsen lassen und die es auch gar nicht mehr gibt. Hölzer, die schon 20, 30 Jahre alt sind. Kunstvoll. Und aus diesen Hölzern fertigt er solche Kugelschreiber an. Edelholz. Da steht Ampuina, Indonesien. Niemand hat etwas von diesem Baum gehört. Kunstvoll. Jeder Kugelschreiber ein anderes Kunstwerk. Nicht wer? Der geht nicht hier nach Langensteinberg, Bach, und holt sich aus den Kieferwurzeln verfaultes Material und dreht sich dann diese Hülsen. Das Kostbarste holt er. Der Glasbläser, der holt sich doch nicht das Glas einer zerschmolzenen Bierflasche hervor. Und der Bildhauer, der meißelt doch nicht sein Ebenbild in ein Schiefergestein hinein. Und der Schnitzer greift nicht in das verfaulte Holz, um daraus eine Menschengestalt zu machen. Und der neue Bundestrainer der Fußballmannschaft, der holt sich auch keine hinkende Garde, wie wir es sind, heraus und trainiert sie. Nein, der holt die allerfähigsten und begabtesten, holt er heraus. Nur bei Gott. Bei Gott ist das ganz anders. Ganz anders. Er greift also, unser Gott und Vater, auf den tiefsten Grund der Verwahrlosung, der Verkommenheit und des völligen Verderbens hinunter und holt sich dort seine Gefäße und formt sie zu den allerschönsten und kostbarsten Wunderwerke seiner Weisheit, seiner Größe, seiner Gnade und seines Vermögens. Rebellen, Gauner, Bankrotteure, die größten Sünder, so wie Paulus es war, werden von der Liebesmacht Gottes überwunden und werden zu Trägern des Geistes und seiner göttlichen Verheißung gemacht. Dazwischen gibt es auch ein paar vornehme, weise und anständige Leute. Aber man muss wissen, dass die Berufung der Gemeinde in der Mehrzahl keine solchen großen Gestalten beherbergt. Das Prinzip der Berufung und Auserwählung Gottes ist einfach von Gott so bestimmt. Und bei dieser Schar von Nichtsen, die Gott selbst ruft, geht es nicht um jeden und um alle, sondern es geht um Menschen, die von Gott aus der Masse herausgestellt und beiseite gerufen werden. Es bleibt nach wie vor ein großes Geheimnis, wer zu dieser Gemeinde zählt, die nach Epheser 1, Vers 23 noch einen Zunamen erhält, nämlich der Leib des Christus zu sein. Gott ruft nicht irgendwie Menschen heraus und macht sie zu Mitgliedern einer Kirche, sondern sein Ruf ist ein Heraus und ein Ruf hinein in die Gliedschaft des Körpers Christi. Wenn Paulus in 1. Korinther 12 so deutlich spricht, dass wir alle, es ist keiner hier in diesem Raum, wenn er Glied an dem Leibe Christi ist, dass er eine andere Berufung hat. Wir alle sind durch einen Geist, zu einem Leibe programmiert und bestimmt. Das ist also ganz gewaltig. Und ich werde nicht müde, der Gemeinde dieses Wort aus Epheser 4 immer wieder ganz neu vor Augen zu stellen. Für mich ist das so ein leuchtendes Gotteswort, wo es heißt, Gott hat gegeben. Gott hat gegeben aufs erste Apostel. Gesandte, die unter seiner Autorität und Vollmacht stehen, nicht eigenes Wort, nicht Methoden rüberzubringen, sondern die unter dem Auftrag Gottes stehen, das ihnen anvertraute Evangelium weiterzusagen. Apostel, Gesandte, wo sind die Brüder, die diesen Auftrag von Gott haben und auch weitergeben? Propheten sind nicht Leute, die genau berechnen können, wann der Herr wiederkommt, sondern die auch in unsere Situation hineinsprechen, den Willen und das Wohlgefallen Gottes, dass wir wissen, was jetzt Vorrang hat, was an die erste Stelle gesetzt wird, was heute und jetzt zu geschehen hat. Propheten und Evangelisten, Menschen, die eine Frohbotschaft bezeugen. Am Kreuz ist das Heil für alle geschehen. Und dann kommen die Hirten, die seelsorgerlich den anderen begleiten, die ihn stützen, wenn er zusammenbricht. Und die Lehrer, die Linien ziehen, die Geländer uns geben, damit wir nicht mit dem Auto uns überschlagen. Deshalb sind die Autobahnen begrenzt. Lehrer. Und diese Dienste hat Gott gegeben. Nicht damit wir Vergebung der Sünde haben und in den Himmel kommen, liebe Geschwister. Deshalb sind die Wortdienste nicht da. Und deshalb wird nicht Gemeinde unter seinem Wort gebildet, sondern diese Dienste sind dazu gegeben zur Vollendung der Heiligen. Das ist der Dienst. Zur Zubereitung des Leibes Christi, dass ein jedes, was Gott berufen hat, auch die Zielbestimmung erfasst und ergreifen kann. Dazu sind die Wortdienste da. Wir haben sonst keine Berechtigung und keine Gemeinde hat eine Berechtigung, sich versammeln zu können, wenn sie nicht unter diesem Gesichtspunkt Gemeinde bilden. Liebe Geschwister, das ist für mich ein Kriterium, beurteilen zu können, was heute vielschichtig in den Geistesrichtungen läuft, wo viele betrogen werden. Ich messe alle Verkündigungen, und wir haben es zu tun, an diesem Wort aus Epheser 1, 11 bis 12. Wer andere Programme einfügt, liebe Geschwister, und zum Ziele hat, muss wissen, dass er nicht unter dem Jahr Gottes steht. Der Heilige Geist, unser Gott und Vater, hat sich daran gebunden, die Brüder auszusenden, damit die Gemeinde vollendet, zubereitet werde, zu dem Werk des Dienstes, damit wir endlich herauskommen aus den Anfängen des Glaubens, mit Buße, Vergebung der Sünde, Glauben an Gott, sondern dass wir alle hineinfinden in den Glauben des Sohnes und der Erkenntnis des Sohnes. Erkenntnis hat es nicht mit Wissen zu tun vornehmlich, sondern mit Lebenszeugung in uns, Lebensvermehrung, ihn zu erkennen, die Größe, die Allmacht, die Allgewalt. Das sollen wir erkennen, auf das alle hingelangen, nicht nur die Brüder, die hier diese Woche zusammen sind, sondern alle, auf das alle Heiligen zu erfassen vermögen, die Tiefe, die Höhe, die Länge und die Breite, die Dimensionen der Liebe Gottes. Es geht nicht nur um uns hier, sondern es geht um alle Heiligen. Das ist der Text Epheser 4. Der Heilsorganismus, genannt der Leib Christi, ist in der Hauptsache das dem Apostel Paulus anvertraute Evangelium. Niemals war es Gegenstand alttestamentlicher Verheißung. Weder Mose, noch Jesaja, weder Abraham, noch andere Propheten, noch die 12 Apostel hatten davon Kenntnis und durften vor der gebührenden Zeit darüber Aussagen machen. Der erste und der einzige Mann, den Gott speziell für diesen neuen Heilsweg berufen hat, war der Apostel Paulus. Zur gleichen Zeit stand das Volk Israel unter Verstockung und wurde zerstreut. Und bei diesem gerichtsvollen Handeln Gottes an sein Volk wird nun zum ersten Mal die Tür zu den Nationen geöffnet mit einer überwältigenden Botschaft seiner Gnade und Herrlichkeit. Nie zuvor hat Gott sein Herz und die innersten Beweggründe seines Innersten so ausgeschüttet und einem Menschen anvertraut und offenbart, dass er kaum Worte fand, es niederzuschreiben. Keinem wurde die Tiefe der Gottesgedanken so umfassend enthüllt wie diesem Mann. Und gerade bei ihm sehen wir das Modell, wie göttliche Berufung in sein Leben hineingreift, wo man am tiefsten von der Sünde sich gegen Christus erhebt. Er ist ja von Gott aus zum Prototyp, zum Muster, zum Prägestempel für alle gemacht, die nach ihm zum Glauben bestimmt sind. Liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht herauszuputzen und schön zu machen, wenn der Ruf Gottes uns trifft. Nein, das brauchen wir nicht. So sind wir in unserer Erbärmlichkeit, in unserer Ohnmacht, in unserer Widersprüchlichkeit, so wie wir sind, dürfen wir die Gnadenbotschaft glaubend erfassen und sie in uns aufnehmen. Und wie deutlich schreibt Paulus diese Gedanken in Römer 4, 5, dem aber, der nicht sich herausputzt, der denkt, er muss eines oder zwei oder drei Gesetzesfolgen nachkommen, dem aber, der nicht mit Werke umgeht, nicht mit Leistungen rechnet, den aber, der glaubt, dem, der den Gottlosen gerecht spricht, dessen Glaube, dessen Vertrauen wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Total unfähig für Gott, tot in Sünden und Übertretungen, Kinder des Zorns, gleich wie auch die anderen. Liebe Geschwister, wir müssen uns das einmal sagen, nicht eine einzige Zelle von uns aus passt zu Gott. Wenn es eine Verwandlung gibt, dann muss sie grundsätzlich von ihm aus geschehen und nicht aus uns selbst. Geht nicht an. Tod in Sünden und Übertretungen, so heißt es. Total unfähig für Gott. Und darüber und da hinein spricht Gott sein Aber. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Epheser 2. Reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Nun sagen Sie doch einmal, was ist denn nun an uns Liebenswürdiges? Was ist denn nun an uns, dem irdischen Menschen nach, Liebenswürdiges zu finden? Nichts. Nichts ist. Nein. Wenn Gott sich an uns und seiner Gemeinde in seiner uferlosen, abgrundtiefen, über alle Dimensionen hinausreichende Gottesliebe ergießt und verschwendet, was ist da liebenswürdig zu finden? Das sind doch manche Menschen, die außerhalb Gott stehen, viel liebenswürdiger wie wir, oder? Diese Liebesenergie kam über uns, als wir in Sünden und Vergehungen tot waren. Das heißt, wir waren regungslos für Gott. Da hat er uns, liebe Geschwister, ich lerne, dieses Er uns zu beachten. Er steht immer vor uns, auch in der Reihenfolge. Bitte malen wir diese beiden Worte aus. Da hat er uns. Wehe, wer diese Worte umdreht. Dass er in seiner Bekehrung vor Gott steht. Er steht immer vor uns, immer vor uns. Da hat er uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Denn er hat uns sein Gottesleben geschenkt und mit ihm eins gemacht. Dafür kann sich kein Fleisch entscheiden. auch das Fromme, das Religiöse, auch das evangelikale Fleisch, das kann das nicht tun. Da kann Gott nur mit seiner Liebesmacht die Herzen öffnen. In der Frage der Berufung zu Christus und seiner Gemeinde lässt Paulus uns in 2. Timotheus 1, Vers 9 einen Blick tun in die Tiefen seiner Gottesgedanken. Und hier haben wir das wieder. Er hat uns. Er hat uns. Liebe Geschwister, wenn ein Mensch sich entscheidet für Christus und dieses vollzieht mit einer Lebensübergabe, dann konnte er das nur machen, weil er zuvor sein Ja gegeben hat. Wir können nur reagieren auf Gottes Aktion, niemals umgekehrt, niemals umgekehrt. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Dazu ist ein heiliger Ruf nötig, weil wir so vieles überhören. Es ist ein Gottesruf, damit wir aus dem Tod erwachen und diesen Ruf auch hören. Das Wort der Wahrheit, was ihr, sagt Paulus, das Wort der Wahrheit, was ihr gehört habt und geglaubt habt, habt Vertrauen gefasst zu ihm und in diesem Moment eurer Lebensübergabe, unserer Lebensübergabe, unseres Ja, unserer Hingabe, vollzieht der Heilige Geist mit dem Einverständnis, mit unserem Geist und unserem Ja seine Gottesschöpfungen in uns. Mit diesem heiligen Ruf sind wir herausgerufen und gerettet worden, nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Fähigkeiten und nicht nach unseren Begabungen, sondern ja, nach seinem eigenen Vorsatz, auch nicht nach unserer Gesinnung, auch nicht nach unserem sauberen Lebenswandel. Das ist überhaupt nicht entscheidend hier. Wenn wir ein Ja sagen zur Berufung Gottes, dann müssen wir wissen, dass Gott den letzten Rest trifft und herausstellt. Nein, nach seinem Vorsatz und der Gnade, die er in seinem Christus gefasst hat, beschlossen hat. Und zwar, wann ist beschlossen worden, dass wir, wenn wir in die irdische Existenz hineintreten, von dieser Gnade erfasst werden? Wann ist da über uns beschlossen worden? Vor Grundlegung, vor den Zeitläufen, bevor es Zeit gab, hat der Vater und sein Sohn den Vorsatz gefasst, dass der Bernd und alle, die wir hier sitzen, wenn sie dann ins Leben treten, von diesem Liebesruf erfasst werden. Sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Äonen gegeben ist, für uns bestimmt war, jetzt aber bekannt ist und seinen Heiligen offenbart. Ich frage hinein, stimmt das? Stimmt das? Ich kriege hier kein Ja zusammen. Ich sage euch das ganz offen. Ich kriege hier kein Ja zusammen. Wenn Sie nach Hause gehen, dann haben Sie Gemeinde, dann haben Sie Heiligen. Heilige, ja. Hier steht, den Heiligen ist es bekannt. Die Dimension der Berufung Gottes, wie weit sie hinüberreicht. Wo ist sie bekannt? Wo ist sie bekannt? Ich habe hier große Schwierigkeit, den Text zu verstehen. Jetzt ist es bekannt, veröffentlicht seinen Heiligen. Und zu diesem Evangelium bin ich bestellt und ausgesondert worden als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Als einer, der als Herold von Gemeinde zu Gemeinde diese bisher verborgene, nun aber geoffenbarte Gottesbotschaft hineinruft und dazu von Gott das Mandat und den Auftrag hat. Um welches Ursache willen ich auch leide und schäme mich nicht. Dem Timotheus muss er mit dieser Botschaft, die er zu bezeugen hatte, und den Auftrag, Mut zu sprechen, diesen jungen Mann, sagt er nicht, Timotheus, du wirst ein wunderbares, glückliches Leben haben, wenn du hier glaubst. Nein, er sagt zu ihm, leide mit dem Evangelium, Trübsal, wie ich als ein Verbrecher. Darf ich einmal fragen, sind hier Brüder da, die Bedrängnis und Trübsal leiden wegen dieses Evangeliums? Ich frage ihn mal hinein. Oder schämen wir uns, diese gewaltige Gottesbotschaft den anderen weiterzugeben? Natürlich machen wir hier in der Brüderkonferenz einen sehr, sehr biblischen Eindruck. Vielleicht sind wir schon jahrzehntelang hier. Jahrzehntelang. Ja. Und wie sieht es dann zu Hause aus, wenn wir hier wieder weggehen? Ich denke an den Walter. Ja. Wir sind alle in Gemeinden integriert. Wie sieht es da aus? Wie sieht es da aus? Wer wagt zu Hause in den Gemeinden den Mund noch zu öffnen? Wer wagt das noch? Ich weiß nicht, ob es gut war, wie es Karl Geier und Adolf Heller geraten hat. Nur keine neuen Gemeinden. Wir sollten in den Gemeinden, wo wir zu Hause sind, den Einzelnen weiterführen. Ich bin darüber nicht sehr glücklich, ich muss das sagen. Wenn es uns nicht möglich ist, das uns Anvertraute weiterzugeben, dann kann man schon eine Zeit lang schweigen. In solchen Gemeinden, sage ich aber, kann man 100 Jahre alt werden, ohne dass der andere mitbekommt, was wir glauben. Aber auf die Dauer, liebe Geschwister, verlieren wir den Auftrag und auch die Botschaft. Und in der Tat sind sehr viele darüber abgestorben. Wenn Sie wissen wollen, wie Botschaft zu Grabe getragen wurde, dann ist der Osten Deutschlands ein tragisches Beispiel. Wir sind in Gemeinden verankert, zum Teil auch verwurzelt. Und kaum einer bekommt mit, was wir glauben und uns anvertraut ist. Und dann sind natürlich auch unsere Kinder zwangsläufig in diesem Traditionsdenken der Kirchen- und Gemeindestrukturen aufgewachsen und darin vergiftet worden. Wir wundern uns heute, wo eigentlich die Generation geblieben ist, die das Geheimnis des Evangeliums des Christus und seiner Gemeinde verantwortungsweiterträgt. Wo ist diese Generation geblieben? Liebe Brüder, ich frage mich, warum konnten wir diese große Gottesbotschaft von der Herrlichkeit Christi und der Auserwählung seiner Gemeinde, warum konnten wir die Vollendung und Zielgedanken Gottes unseren Kindern weder wissen noch lebensmäßig weitergeben? Zum Glauben können wir unsere Kinder nicht führen. Nein, das haben wir nicht drin. Drauf, das geht nicht. Aber die Mehrzahl unserer Kinder sind irgendwo in Gemeinden engagiert und beschäftigt und wehren und weigern sich vehement anzunehmen, was wir ihnen glaubensmäßig vorgelebt oder auch nicht vorgelebt haben. Man müsste doch eigentlich meinen, wenn der Herr tatsächlich die Gemeinde bald wegholen will, dass es einen Aufbruch, ein Erwachen gibt, die Zielbestimmung auch dieser Gemeinde erkennen zu können. Wir sind doch nicht um unser Selbstwillen auf den Weg des Glaubens gerufen worden. Das ist doch purer Egoismus. Sagen wir es doch mal den Leuten, die nur wünschen, mit ihrer vergebenen Schuld in den Himmel zu kommen und dort in Ewigkeit Lieder singen zu können. Das ist doch purer Egoismus. Aber man fragt nicht danach. Hauptsache wir. Da gibt's ein Lied, das kann man ganz falsch betont singen. Wenn ich ihn nur habe und wenn er mein nur ist, dann können die anderen breite Straßen sehen. Ist egal. Was kümmert ihr euch um große Gedanken? Hauptsache ich komme zurecht. Wenn Mose hätte so gedacht, wo wäre das Volk Israel geblieben, als Gott gesagt hat, dieses Volk ist zu nichts nütze, das bringe ich um. Was sagt Mose, wenn du das tust, dann kannst du mich erstmal aus dem Buch des Lebens streichen. Streich mich durch. Ich will nicht drin stehen, wenn mein Volk draußen steht. Oder wünschen Sie, den Himmel zu bevölkern, wenn eine ganze Schöpfung in Ewigkeit verdammt wird? Wünschen Sie dort das Lied Halleluja zu singen? Ich sing's nicht mit. Ich würde es nicht mitsingen. Mose konnte sich opfern für das Volk. Wo sind heute Menschen, die fürbittend eintreten? Und dann hat er noch gesagt, wenn du das tust, Gott, dann lachen sich die anderen ja alle kaputt. Du hast dir ein Volk herausgesucht, hast den Mund vollgenommen und dann bist du nicht imstande, hast nicht das Vermögen dazu, dieses Volk zum Ziel zu bringen. Als würde der Mensch mit seinen eigenen Willen für immer eine Barriere gegen Gottes Verheißung aufbringen können. Was machen wir aus Gott und seinem Wort? Der Herr kommt. Wir wissen nicht wann, aber wenn nicht alles täuscht, dürften wenigstens die jüngere Generation dazugehören. Wenn wir einmal 50 bis 60 Jahre zurückdenken, dann hat sich auf dieser Ebene überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil. Nach Ströder gab es wenigstens, was die methodistische Kirche angeht, eine Menge Pastorenbrüder mit dieser klaren Verkündigung von der Berufung und Sonderstellung der Gemeinde im Heilsplan Gottes. Ein Großteil ist ja noch unter uns. Ja, der letzte, der im Osten Deutschlands mit dieser Botschaft starb, war Pastor Paul Schreier. Ihn hatte man 40 Jahre den kleinsten Winkel Thüringens verbannt, damit er ja nicht mit dieser Teufelslehre die Gemeinden verdirbe und vergifte. Aber in den vielen Jahrzehnten, die hinter uns liegen, bis hinein in unsere Zeit, stehen die Kirchen, die Freikirchen und die Gemeinschaften wie ein Bollwerk gegen dieses Evangelium. Und wir müssen uns kritisch hinterfragen, wollen wir so weitermachen? Wie bisher. Darüber kann man doch auch auf einer Brüderkonferenz mal nachdenken und sich unterhalten. Weil durch unser schweigsames Verhalten uns die Vollmacht zum Dienst und der uns gegebene Auftrag wieder genommen wird. Liebe Geschwister, ich habe Brüder und ganze Gemeinden sterben sehen mit dieser Botschaft. Liebe Brüder, wenn an jenem Tage in seiner Gegenwart es Beschämung und Feuer geben wird, wo eigenes Ichhaftes verbrennen wird, dann sollten wir nicht so hochmütig auf die anderen schauen. Uns kann es nämlich genauso treffen. Wir können auch mit dabei sein, wegen unserer gespaltenen und falschen Auffassung mit dieser Botschaft von der Berufung der Gemeinde. Es muss nicht alles richtig sein, was wir jahrzehntelang als biblische Wahrheit vertreten. Hier kann Tradition genauso eine belastende Hypothek sein, wie der Hang, jeden modernen Mist wegen Gemeindeerneuerung mitmachen zu müssen. Wir können zu beiden Seiten vom Pferd fallen. Und manchmal tut es schon Not, echt zu fragen, ob unsere biblische Auffassung, unseren Ansichten, unser Schriftverständnis denn geistlich-göttlich abgedeckt ist. Und das andere, liebe Geschwister, das ist natürlich auch wahr und eine riesengroße Gefahr. Wenn Gott nicht einen beglaubigen und begnadeten Leiter schenkt, einen Hauskreis oder eine Versammlung und Gemeinde zu gründen, dass dann die Gefahren sehr groß sind, in Rechthaberei, in Stolz und Eigenliebe zu verfallen. Auf diesem Gebiet gibt es die übelsten Auswüchse und Abstürze. Wer klar und eindeutig dem Evangelium von dem Geheimnis der Herrlichkeit des Christus und der Berufung zu seiner Gemeinde steht, der kann auch heute in den frommen und in dem evangelikalen Deutschland viel Drangsal erleben und erleiden. Oder gilt das nur bei den Geschwistern, die aus Sibirien nach Deutschland ziehen? Gilt das nur für die Leute, die in gleicher Verfolgung stehen wie da draußen in Russland? Nur ein Zeugnis. Ein junger Familienvater, den ich in Sibirien kennenlernen durfte, wanderte dieses Jahr nach Deutschland aus. Nachdem er sich einer Gemeinde vorgestellt und bezeugt hat, dass Gott in ihm gottliches Leben gewirkt hat, stand eigentlich der Aufnahme der Gemeinde nichts mehr im Wege. Doch dann änderte sich auf einmal die Meinung des Ältestenrates und gab ihm nur grünes Licht für die Aufnahme, wenn er schriftlich erkläre, sich von der Teufelslehre der Allversöhnung abzusagen. Ja, das ist passiert in Deutschland. Ich erinnere an das Wort aus 1. Timotheus 4, Vers 10. Darum werden wir geschmäht, wir werden fertig gemacht, wir werden niedergeschrien. Ja, wir werden nicht als Brüder geachtet. Wie haben die Geschwister in Sibirien gesagt? Wie Schlachtvieh hinter dem elektrischen Zaum. So sind wir beachtet worden. Ja, wir werden gedemütigt, weil wir unsere ganze Hoffnung setzen. Worauf? Auf den lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist, besonders derer, die jetzt glauben. Das ist Auswahl, das ist Berufung, ist das. Aber verkündigen, bezeugen darf es niemand. Walter, wenn du den Mund ausmachst, kannst du gehen.
Das weiß ich ja. Ja, das weißt du. Wir sind ja verboten worden, der Mund. Trotzdem bleibe ich aber.
Ja, das ist nicht einfach. Die Problem, wo ich hinkomme, steht diese Frage, wie lange, wie weit dürfen wir gehen? Es ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Und Paulus fügt ja dann in diesem Wort Timotheus noch hinzu, dieses lehre und gebiete nicht. Nein, das nicht fehlt. dieses gebiete und lehre, das weise an. Damit belehre die Gemeinden, dass es nicht nur um uns geht. Das ist eine ganz subjektive Erlösungsebene. Nur uns, mich, meiner, mir. Ecke. Wir brauchen, liebe Geschwister, wir brauchen gar nicht von den Endzielen zu sprechen. Nein, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur die Berufung und Erwählung der Gemeinde herauszustellen. Da bricht schon ein Feuersturm los. Oder es wird gespritzt aus allen Rohren. Zu dieser Gemeinde, um die es heute und jetzt geht, kann man sich nicht nach eigener Lust und Laune bekehren, so wie man Mitglied in einer Kirche wird. Zu dieser Gemeinde wird man von Gott berufen. Das heißt, dass nur diese zur Gemeinde gehören, die der Vater dem Sohn gibt. Nur die werden kommen. Nicht alle. Heute nicht. Alles andere kann zwar auf einem religiösen und zum Teil auch biblischen Weg gehen, aber sie bleiben und stehen außerhalb der Gemeinde. Und da keiner das Prädikat auf der Stirn trägt, sollten wir in der Beurteilung sehr vorsichtig sein und lieber die Hand auf den Mund legen, weil wir nicht wissen, wen der Herr berufen hat und wen nicht. Die Bedeutung und der Hintergrund dieses heiligen Rufes, der uns als Mensch erreicht, das sind nicht wir, sondern das ist er. Und gegen diesen subjektiven, diesen heißen Egoismus hat der Ströder mannhaft gekämpft. Er ist hauptsächlich im Biotismus zu finden. Nicht wahr, dass wir aus dem Schlamassel herauskommen, Vergebung der Sünde empfangen und dann einen großen Triumphzug im Himmel feiern, hat Priorität. Nein, das hat keine Priorität. Sondern dass hinter der Berufung und der Auserwählung Gottes Heilsplan steht, Gefäße zu haben, bei sich zu haben, wodurch er sich dann der übrigen Schöpfung darstellen und bekannt machen kann. Wir sind also nicht um unsertwillen, sondern um dessetwillen berufen worden, der sich Werkzeuge heraussucht und ausbildet, die zu ihm und dem Sohne passen. Weil der Vater alles dem Sohn übertragen hat, sogar die kommenden Gerichte, und der Sohn nicht alles alleine machen will, vollführt er in den herankommenden Äonen seinen Liebeswillen und Heilsplan mit diesen berufenen und auserwählten Gefäßen. Die Berufung und Auserwählung in Christo hat also nur einen zeitlichen, begrenzten Vorrang. Wenn das Ziel erreicht ist, treten die Berufenen und Auserwählten wieder zurück. Das heißt, die Gemeinde hat keine endlose, für immer existierende Existenz. Wenn der spezielle Auftrag von den Berufenen ausgeführt ist, tritt alles wieder zurück und unterstellt sich dem Christus, genauso wie sich Christus nach der Vollendung der Schöpfer sich dem Vater wieder unterordnet. Das war der erste Punkt. Und jetzt haben wir die zweite Schriftstelle, die wir aus Römer 8, 28 bis 30 entnehmen. Denen, die Gott lieben, das sind also Menschen, die diese empfangene Liebe Gottes als lebendiges und dargebrachtes Echo wieder zu ihm zurückfließen lassen, wird alles zum Guten mitwirken. Es dient einfach zur Ausreife des Christus in uns. Das Belastende, das Widersprüchliche, die Nöte, die Kämpfe, die Gefahren, die Abläufe, die Situationen unseres Lebens, in der Freude, in dem Jauchzen, im Zerbruch, in der Kapitulation, alles steht im Zusammenhang und bewirkt in uns das Hineinsterben des alten Menschen und zugleich die Füllung des Innersten mit der Herrlichkeit Christi. Nur von diesem Hintergrund können wir denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken, sagen. Sonst wird das schwer. Es ist überhaupt ein Prozess. Und wir lernen es jeden Tag neu. Von wegen, dass wir hier fertig sind. Ich weiß nicht, was mir in der nächsten Stunde passieren wird und wie ich reagieren werde mit diesem Wort. Aber ich weiß, der Hintergrund, alles, was mit mir geschieht, um mich herum sich bewegt, das weiß ich zutiefst dann. Es ist eingeordnet. Es ist eingeordnet in diesem Heilsplan Gottes. alle, die in dieser Liebes, in diesem Wesensumgang zum Vater stehen, die lernen im Leben auf die Geschehnisse in ihnen, um ihnen herum das Ja sagen. Dieser Vers beinhaltet ja noch eine starke Eingrenzung, dass diese Aussage nur gültig ist für die, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nach dem Vorsatz berufen. Und dann fragen wir natürlich, was sind denn das für Leute, die nach dem Vorsatz, und zwar nach dem Vorsatz Gottes berufen sind? Wir hatten ja schon den Text aus 2. Timotheus 1, Vers 9 angeschaut. Der heilige Ruf und die Berufung Gottes in Christus zur Gemeinde, das hängt mit dem Vorsatz und der Gnade zusammen, den Gott zusammen, der Vater mit seinem Sohn gefasst hat, vor den Generationen und vor den Äonen. Und nun zu unserem Textwort, heißt es folgerichtig weiter, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, nicht um in den Himmel zu kommen. Nein, 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 darum geht es überhaupt nicht. Dieser elendigliche, fromme Egoismus. Nein, darum geht es nicht. Zuvor bestimmt, zuvor erkannt, um dem Bilde des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Darum geht es. Es geht um die liebesmäßige Ausprägung von Menschen, die von der Natur aus nicht zu ihm passen. Die passen nicht zu ihm. Die sind total ungeeignet. Da hätte er doch können viel andere heraussuchen. Nein, seinem Wohlgefallen entspricht es, dass er Menschen zuvor erkannt hat, zuvor bestimmt hat, ich sag's noch einmal, nicht um in den Himmel zu kommen, sondern dem Bilde des Christus gleichgestaltet zu werden. Dass wir zu ihm passen, auch wachstümlich, dass wir endlich rauskommen aus dem embryonalen Zustand. Ich meiner mir. Dem Bilde des Christus gleichförmig zu sein, in die gleiche herrliche Christusgestalt hineinbestimmt zu sein, welche er aber zuvor bestimmt hat. Das heißt, die Bestimmung und Berufung zu dieser Christusgemeinde erfolgte vor unserer menschlichen Existenz und auch vor unserer Entscheidung, für Christus und mit ihm den Weg zu gehen. Oder dass wir zu Gott und Christus gehören wollen. Die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen, und zwar mit einem heiligen Ruf. Das lesen wir ja im Timotheusbrief. Wir könnten auch sagen, die er zuvor bestimmt hat, die ruft er dann auch mit einem heiligen Ruf, wenn sie menschlich in die Existenz getreten sind. Die ruft er dann auch heraus. Und wir könnten ja mit Lautsprechern durch Karlsbad und durch Pforzheim rufen, kommt zu Jesus, alle, kommt alle zu Jesus. Das könnten wir machen. Ich habe im Prinzip nichts dagegen, aber wir müssen wissen, wer wird kommen, die der Vater dem Sohn gegeben hat und die der Vater mit seinem Christus zuvor erkannt hat. Die werden heute kommen, die werden kommen. Und die er berufen hat, die hat er dann auch gerechtfertigt. Liebe Geschwister, die haben nicht immer in die Vergangenheit zurückzuschauen, was da passiert ist. Wenn hätte das Paulus gemacht, der hätte keine Freudigkeit gehabt zum Predigen. Ich vergesse, was dahinten ist. Unsere natürliche, sündige Natur mit all dem Versagen. Ja, wir schauen doch nicht zurück. Nein, die er berufen hat, die rechtfertigt er. Das heißt also, die macht er so sauber, als wäre nie etwas Dummes bei uns passiert. Es ist nicht zu fassen, wie das unser Gott und Vater fertig bringt. Mit diesem verfaulten, morschen Material macht er solche Gefäße. Das ist zum Staunen. Ich staune jeden Tag neu, wenn ich aufstehe, dass ich darüber nachdenken darf. berufen hat, die rechtfertigt er, die macht er so sauber, dass nicht ein einziges Merkmal unserer schauderhaften Verlorenheit mehr zu sehen ist. Nicht der geringste Schatten wird mehr zu sehen sein, so sauber, so rein, so makellos werden wir sein in dem Glanz seiner Herrlichkeit, als hätten wir nie etwas Dummes gemacht. Das hat etwas mit Herrlichkeit zu tun, denn die er gerechtfertigt hat, und rechtfertig macht, die macht er auch herrlich und stellt sie im Glanz und der Pracht seines Sohnes dar. Anschließend fragt Paulus, was wollen wir dazu sagen? Gibt es da was zu sagen? Eigentlich nicht. Wir könnten den Mund halten, wir könnten Amen sagen, wir könnten niederknien und unserem Gott und Vater Ehre bringen. Für das, was er uns als Gottesevangelium, als frohmachende Botschaft wissen lässt. Und hinter dieser Botschaft steht der Wille und das Wohlgefallen. Ich will es, so sagt es, dass es bezeugt wird. Und was oder wie groß muss die Macht sein, sage ich mal, wie groß muss die Macht sein, dass dieses Evangelium mit allen möglichen Programmen verwechselt, ausgetauscht und verwässert wird und wir als Heilige uns da dann auch das Maß der Anpassung aneignen. Was wird mit der brüderlichen Liebe alles fälschlich zugedeckt, was eigentlich auch mal gesagt werden sollte? Nichts, als dass wir in Schwachheit die Lippen bewegen und unser Vater im Himmel dafür danken für die Weisheit seiner Wege. Hier verstummen wir mit unserer menschlichen Klugheit, hier treten wir zurück von unserer eingebildeten Frömmigkeit. Hier erkennen wir in der ganzen Erbärmlichkeit unseres Seins, wie überlegen Gott handelt und seine Gedanken und Pläne hinausführt. Gemeinde, was ist sie, wo kommt sie her? Gemeinde ist das Kostbarste, das Wertvollste, das Schönste, das Teuerste, was Gott neben seinem Sohn hat. Das ist seine Gemeinde, das bist du nicht. Sie wird in der Vollendung mit höchster Gottesherrlichkeit ausgestattet sein. Sie wird eine Lichtfülle besitzen, die die Dunkelheit und Finsternis und die Gerichtstiefen des Todes für immer verschlingen wird. Diese Gemeinde entstand nicht erst, nachdem Israel versagte und in die Wüste der Nationen geschickt würde. Nein, sie war bevor wir waren und bestand in Gottes Herzen, in seinem Liebesplan, bevor die Himmel geschaffen und die Erde gebaut wurde und die Schöpfung gemacht wurde. Längst bevor es Raum, Materie und Zeit gab, stand diese geheimnisvolle Schar der Berufenen und Auserwählten Gottes im Herzen Gottes fest. Ich frage noch einmal, was mag Gott eigentlich bewogen haben, an meine Erbärmlichkeit zu denken? Was mag Gott bewogen haben? Neben mir gibt es ganz andere Figuren, die auch für ihn vielleicht viel geeigneter wären, die er zuvor erkannt, zuvor bestimmt hat, nach dem Vorsatz, der vor den Äonen, vor jeglicher Zeitbestimmung seine Gültigkeit hatte, diese gehören für immer zu ihm. Ich kann deshalb die Aussagen in Apostelgeschichte 2 und 3 nicht als Weg und Grundlage für die Gemeinde sehen, wo man fragt, was soll man tun? Fragt Paulus, was soll man tun? So, erstens, Buße tun. Zweitens, sich taufen lassen. Drittens, man empfängt durch die Taufe die Vergebung der Sünde. Viertens, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Fünftens, und es geschehen Zeichen und Wunder. Ich kann diese Reihenfolge nicht nachvollziehen, weil sie auf eine ganz andere Ebene Gültigkeit hatten und haben werden. Aber für uns heute nicht mehr. Wir werden nach einer ganz anderen Heilsordnung zum Glauben gerufen und erhalten Vergebung der Sünde. Bruder Messinger hat es ja in der Aussprache gestern so deutlich gesagt, wenn wir diese Heilsebenen verwechseln, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was gültig ist. Heute zählt die bevollmächtigte Botschaft, dass Gott am Kreuz eine vollständige Erlösung und Versöhnung geschaffen hat. Wir predigen und verkündigen, wir missionieren und evangelisieren mit dieser Botschaft auf dem Hintergrund, dass Gott aus der Masse einzeln herausführt. Sie sind ein Teil davon, sie sind ein Gerufener. Aber nicht, wenn sie sich dann zu ihm gewandt haben. Nein, das ist also schon viel früher geschehen. Viel früher. Die Berufung hinein in die Christus und seine Gemeinde trägt eben eine höhere Dimension der Gottesoffenbarung. Wir halten fest, erstens, Gott beruft und erwählt, aber nicht alle. Zweitens, die er beruft, die haben aus sich selbst heraus nicht den geringsten Anteil gehabt, außer dass sie die frohe Botschaft der Rettung in Christo geglaubt und ins Herz hineingenommen haben. Das ist das Einzige. Und nun noch zum letzten, kurz, 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Ihr habt euch als Berufene und Auserwählte von den Götzen, von den Idolen, den ehrwürdigen Gestalten zu Gott bekehrt und dem einen lebendigen und wahren Gott zu Sklaven und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der den Sohn aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns aus dem kommenden Zorn errettet. Die Berufung hinein in den Christusorganismus hat für einen jeden eine ungeheure Konsequenz in der Frage des Gehorsams und der Hingabe. Das heißt, die Glaubenden können nicht mehr machen, was sie wollen. Ich sage Ihnen von Herzen ein Glück, eine Wohltat, dass ich nicht mehr das tun muss, was ich will. Liebe Geschwister, es kommt doch nur Mist heraus. Oder kommt bei Ihnen was anderes heraus, wenn Sie mal was tun, was Sie wollen. Sein Glück ist das. Mein Glück. Wenn Gott uns den eigenen Willen tun lässt, dann müssen wir wissen, das führt immer ein Gericht hinein. Seitdem dieser Ruf uns erfasst hat, gehören wir für immer zu Christus. Und seitdem hört unser Privatleben auf. Darf ich das nochmal wiederholen? Seitdem dieser heilige Ruf uns erfasst, erfüllt hat und wir zu Christus, für immer zu Christus gehören, hört auch unser Privatleben auf. Und das ist gut so, denn wenn wir immer zu machen könnten, was wir wollten, wir würden dem Herrn viel Schande machen. Oder haben Sie für sich den Eindruck, dass bei Ihnen etwas Vernünftiges herauskäme? Das könnte ja sein, bei mir nicht. Bei mir nicht. Nachdem wir berufen wurden, kehren wir um von den viel gepriesenen Idolen, Vorstellungen und Schaubuden dieser Welt. Wir bleiben nicht bei den schillernden Götzenbildern stehen, vergeuden dort unsere Zeit und verbluten auf den Altären dieser Welt. Sondern wir sind zu Sklaven bereit, unserem lebendigen Gott und Vater zu dienen, von Herzen zu gehören. Und das Zentrum unseres Seins von ihm völlig besetzen zu lassen. Zum Höchsten hat Gott uns mit seinem Sohn berufen und auserwählt. Das ist ein unausdenkbarer Reichtum. Und er kann mit dem vergoldenden Plunder dieser Zeit und Welt nicht ausgeglichen werden. Wir können hinreisen, wo wir wollen. Wir können mit Händen erfassen, was wir wollen. Wir können besitzen, was wir wollen. Es ist alles Plunder, müssen wir wissen. Es ist alles Plunder. Wenn ein Menschenherz erfüllt und erfasst ist von der Dimension der Herrlichkeit Gottes und die Berufung und Auserwählung ein kleines Stück erkennt, dann wird er gern zurücktreten. Was sagt Paulus? Und er hatte ganz andere Sachen zu verlieren. Das war in Philipper 3 schon ein Katalog nach dem Gesetz untadelig. Da hatte sehr viel Positives aufgezählt. Und was sagt er? Alles Dreck, alles Kot. Um der überragenden Christuserkenntnis willen achte ich alles, was zeitlich zu berechnen ist, was fassbar ist, das halte ich für nicht wert. Wir lernen das jeden Tag neu. Wir leben in diesen großen Spannungsfeldern. Wir sind im Trainingslager, liebe Geschwister, vergessen wir das nicht. Wir lernen jeden Tag neu, dass unser Ich gekreuzigt gehalten wird. Dafür aber uneingeschränkt dem Herrn Sklaven und ihm zur Verfügung zu stehen. Ich frage hinein, sind Sie damit einverstanden? Sind Sie damit einverstanden? Das ist ein schweres Jahr. Und hier verschwinden die Massen. Hier verschwinden die Massen, die sich fromm gebärden und mit Jesus ein glückliches Leben haben wollen. Das trägt nicht durch. Das trägt nicht durch. Bei dieser anscheinenden passiven Tätigkeit lassen wir den Herrn in uns sein Werk vollenden. Wir warten gleichzeitig auf den Sohn aus dem Himmel. Nicht in erster Linie, um in den Himmel zu kommen und um sein Königreich aufzurichten. Das hängt sehr eng damit zusammen, aber steht an zweiter Stelle. Unsere Erwartung ist Christus, personhaft, als Haupt. Weil wir nicht ohne ihn, und jetzt sage ich einen Satz, den kann man kaum ansprechen, und er nicht ohne uns vervollständigt sein will. Das ist nicht zu fassen. Dass wir nicht ausgetauscht werden können mit jedem Max und mit jeder Erika. Nein, wir sind ein Original von Gott von Anfang an für die Herrlichkeit des Christus bestimmt, liebe Geschwister. Und wenn wir fehlen und fallen, dann tut es unserem Herrn und Haupt tief weh. Und dann muss drüben ausgeglichen werden, was wir hier in Eigenliebe und Ichhaftigkeit gelebt haben. Drüben muss ausgeglichen werden. Es geht nicht an, dass wir mit unserer verfaulten Vorstellung drüben passend zu dem Christus uns einfinden können. Das geht nicht an. Nein, unsere Hoffnung, unsere Erwartung ist Christus das Haupt. Weil wir nicht ohne ihn und er nicht ohne seinen Körper vervollständigt und die zukünftigen Aufgaben ausführen will. Berufung hat es immer mit Dienst zu tun. Nicht mit Seligkeit irgendwo im Himmel ein Dasein zu führen, sondern immer mit Dienst. Und wir fragen die Brüder, die Sonntag für Sonntag Dienst tun, was steht eigentlich hinter dieser Gemeinde und was steht hinter der Berufung? Ja, da sagen sie, oh, wenn wir im Himmel sind, dann ist alles zu Ende. Schluss, Punkt, aus. Wehe, wer noch eine Tür öffnet für das, was Gott verheißen hat. Der kann gehen, der wird gedemütigt, der wird herausgedrängt. Und wir fragen uns, was machen wir dann mit der Botschaft, die uns anvertraut ist? Was machen wir dann? Ich kann ein Lied davon singen im Osten, Wie haben wir gekämpft, gelitten, geweint und sind fast gestorben für diese Botschaft. Und wir hatten ganz andere Kriterien, durften uns nicht versammeln. Wenn ich sage, 11 Leute haben mich bei Tag und Nacht beschattet von der Stasi, dann muss man einmal Jahrzehnte darin leben und Dinge tun, die uns 10 Jahre ins Gefängnis gebracht haben. Vervielfältigen, kopieren und alles Mögliche. Wir warten auf den Sohn aus den Himmeln. Er ist es auch, der uns aus dem kommenden Zorn herauslöst. Aus dem kommenden Zorn. Die Gemeinde hat nicht eine Allerweltshoffnung auf den jüngsten Tag, sondern wartet ganz bewusst auf den Sohn. Nicht auf andere Zustände, auf andere Entwicklungen, ja, auf das neue Programm der SPD, die es auch nicht anders macht, vielleicht noch viel schlimmer. Ja, nein, nicht die Zustände, die Johannes in der Offenbarung beschreibt. Das ist nicht die erste Linie, das ist nicht in erster Linie unsere Hoffnung, sondern unsere Erwartung ist von persönlicher Natur. Er selbst, der Sohn, ist die Summe und die Zusammenfassung und das Ziel all unserer Hoffnung und Erwartung. Denn der Sohn selbst wartet auf die Söhne und die Söhne warten auf den Sohn. Damit wird auch das Bild klar und verständlich, dass das Haupt wartet auf die Vervollständigung des Leibes und das ist seine Gemeinde. Liebe Geschwister, für mich immer eine überwältigende Botschaft, die ich kaum mit meiner ganzen Veranlagung durchstehen kann, weil mich das immer so sehr überwältigt, dass ich zusammensacken könnte und unseren Gott und Vater anbeten möchte für die Weisheit seiner Liebe. Lassen wir uns dieses wunderbare Hoffnungsgut zu ihm hin nicht mit falschen und zum Teil auch unbiblischen Programmen verdunkeln und auslöschen, sondern flehen wir mit inbrünstiger Liebe und warten auf die Erfüllung seiner Verheißung. Denn unsere letzten und tiefsten Liebesinteressen sind nicht irdisch und erdbezogen, so sagt es Paulus. Philipper 3, Vers 21. Unsere letzten und tiefsten Liebesinteressen sind nicht irdisch und erdbezogen, sondern liegen in den Himmeln. Von da erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Der wird unseren Leib der Niedrigkeit, der Hinfälligkeit, der Armseligkeit, den wird er umgestalten, nicht dass er ähnlich werde, nein, damit er gleich werde dem Herrlichkeitsleib des Christus, gleichförmig zu sein in seiner Herrlichkeit. Und das macht er nach der Energie und Wirksamkeit, mit der Kraft, mit der er sich einmal das ganze Weltenall untertänig machen wird. Wir fassen zusammen unsere Berufung in Christo. Erstens, Gott ist immer der Berufende. Dabei geht es nicht vornehmlich um diese Schar der Berufenen, sondern um den Auftrag und die Bestimmung, die Gott für sie vorgesehen hat. Zweitens, keiner kann von sich aus ein Berufener und ein Auserwählter werden. Die gepredigte Gottesbotschaft hat die Fähigkeit, Menschen zum Glauben zu rufen, aus der Masse Einzelne herauszustellen und diese zu gliedern an dem Leibe des Christus und zu Trägern der Gottesverheißung zu machen. Dieses Wort hat das Vermögen und die Energie, nichts anderes. Wenn wir auf andere Dinge setzen, liebe Geschwister, wird's gefährlich. Die Ausgeburten sind noch schlimmer wie ein Ismael, viel schlimmer wie ein Ismael. Drittens, die Berufung in Christo ist eine Berufung zu seiner Gemeinde. Es ist eine Selektion, eine Herausstellung, die Gott selbst getroffen hat. Das heißt, dass Gott heute in dem jetzigen Kairos, heißt seit der Gemeinde, nicht alle rettet, sondern nur die, die der Vater dem Sohn gegeben hat und die für ihn und seinen Christus auserwählt sind. Viertens, die Konsequenz, ein Berufener und Auserwählter Gottes zu sein, kann ohne Glaubensgehorsam, ohne Hingabe, ohne Sterben des Ichs nicht gelebt werden. Fünftens, die Berufung für diese Gemeinde als Glied an dem Leibe des Christus ist zutiefst mit der Erwartung auf den verheißenen Sohn ausgerichtet, zur Vervollständigung des Christus und der Erneuerung und Vollendung des ganzen Weltenalls. Der Herr lasse in uns sterben, was nicht zu ihm gehört, was dem Tod angehört, und entfache in uns ein brennendes Feuer für ihn und das uns geschenkte Evangelium. Der Herr segne sein Wort. Amen.